In der letzten Woche wurde ich auf ein Video hingewiesen, das manche von euch auch gesehen haben. Es war ein Altenpfleger, der im Evangeliumsrundfunk interviewt wurde. Und er hat ziemlich klischeehaft zwei extreme Typen von Bewohnern in Altenheimen beschrieben. Und er sagt, es gibt Zimmer, in denen geht niemand gerne. Denn dort warten Menschen, die nicht gut drauf sind. Die das Gefühl haben, dass sie alles verloren haben, was ihnen wichtig war im Leben. Sie haben ihr Leben auf Kraft, ihre Kräfte und ihren Erfolg gesetzt. Und nun sind diese Kräfte geringer geworden oder gar nicht mehr da. Nicht mehr oder nur noch Reste. Sie können nicht mehr leisten, was vor Jahren noch ganz leicht war für sie. Ihr Geld wurde und wird durch die hohen Kosten im Altenheim verbraucht. Ihr Wissen fragt keiner mehr ab. Haus, Boot, Auto, weite Reisen, alles das nicht mehr möglich. Entweder nicht mehr da, nicht mehr zu benutzen. Das war also das eine Extrem. Dann gibt es Zimmer, da sagt jeder sofort, wenn es klingelt, da will ich hin. Da geht die Sonne auf, wenn man ins Zimmer kommt. Diese Menschen blicken dankbar auf ihr Leben zurück. Sie haben ihren Halt in Christus gefunden. Und er gibt ihnen auch jetzt noch Lebenssinn, auch wenn sie bettlägerig sind und auf ganz viel Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Und er gibt ihnen ein Ziel über den Tod hinaus. Wenn sie Schmerzen haben, Atemnot oder nicht mehr gut laufen kann, können sie sich trotzdem freuen. Sie wissen, das Beste kommt noch. Im Himmel wird es keine Schmerzen mehr geben, keine Schwäche, keine Atemnot, keine Gebrechlichkeit, keine Krankheit und keinen Tod. Alles das ist vorbei, nur noch Freude, Gemeinschaft mit dem Schöpfer dieser Welt, Anbetung des Herrn aller Herren, Jesus auf dem Thron, alle zerstörerischen Mächte und Kräfte dieser Welt sind besiegt, abgeschafft, haben keine Autorität mehr, keine Macht mehr. Die Jünger von Jesus formulieren kurz bevor Jesus nach seiner Auferstehung zum Vater geht, eine große Sehnsucht. Und die Frage, die sich uns allen stellt mit diesem Hinweis auf diese unterschiedlichen Typen von Menschen, wonach hast du Sehnsucht? Wonach streckst du dich aus? Was macht Sinn? Jetzt und später auch noch. Die Jünger haben Sehnsucht. Ich lese Apostelgeschichte 1, Vers 3 bis 9 und bitte euch gut zuzuhören. Wonach haben die Jünger Sehnsucht? Apostelgeschichte 1, Vers 3 bis 9. Diesen Männern, also den Jüngern Jesu, hat er, Jesus, sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an: Verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon bald. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus: Die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. 3 geniale Jahre mit Jesus lagen hinter diesen, in diesem Fall 12 Jünger. Da waren ja noch mehr und mehr mit ihm unterwegs, noch andere Freunde und auch Frauen und Freundinnen, ne, im Freundschaftssinne, die mit Jesus unterwegs waren und ihm zugehört haben, ihm gedient haben und mit ihm unterwegs waren und sich haben auch von ihm aussenden lassen. Er hat so fesselnd von Gott, dem Vater, geredet, dass alle an seinen Lippen klebten. Sie haben gesehen, was für Wunder passieren, wenn man sich von Gottes Geist leiten lässt, und haben einen Geschmack dafür bekommen, was Reich Gottes ist. Was passiert, wenn Gott herrscht und sein Wille sich durchsetzt? So wie wir es beten im Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel ist alles super. Und das soll sichtbar werden auf der Erde. Und Jesus hat es ihnen vorgemacht, hat es vorgelebt. In schwierigsten Gesprächen wusste er Antworten, die voller Weisheit und Liebe waren und gegründet im Wort Gottes. Bei ihm wurde das ewig gültige Wort Gottes nicht zu einem gesetzlichen Gefängnis, sondern zu einer befreienden Wahrheit, zu wirklicher Lebenshilfe, Wegweiser zu einem erfüllten Leben. Menschen, die von anderen verachtet wurden, erlebten eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus, auch wieder voller Liebe und Wahrheit. Sie wurden wegen ihrer Sünden, und deswegen waren sie ja Außenseiter, weil es offensichtlich war, sie waren Außenseiter in ihrer Gesellschaft, aber Jesus hat sie nicht in den Dreck getreten, sondern sie erlebten Vergebung, sie erlebten Heilung ihrer inneren Wunden und Liebe. Sie wurden aufgerichtet und ihr Leben bekam eine neue, gute, sinnvolle und schöne Richtung. Er hat Aussätzige berührt. Wenn die unterwegs waren in Israel, müssten sie schreien, unrein, unrein, also haltet euch fern von uns. Wir sind gefährlich für euch. Ihr könntet euch anstecken. Bleibt uns vom Leib. Und dadurch waren sie einsam. Konnten nur mit anderen Kranken zusammen sein, waren nicht Teil der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Und Jesus ging auf sie zu und heilte einige von ihnen. Blinde konnten wieder sehen, Taube hören, Gelähmte konnten laufen, weil er sie berührt hat und für sie gebetet. Dann stellte er 12 unterschiedliche und ungebildete Männer zu einer Mannschaft zusammen, die mit ihm unterwegs waren. Jemand, der die römische Besatzung mit dem Messer, mit Gewalt bekämpft hat, musste mit jemandem unterwegs sein, der mit den Römern zusammengearbeitet hat. Und Jesus sagt, das ist so. So stelle ich mir auch Gemeinde vor. Dass Leute miteinander unterwegs sind, die sich unter normalen Umständen gar nicht riechen könnten und sich bekämpfen würden. Er stellte introvertierte Menschen mit Lauten zusammen, die sich immer in den Vordergrund drängen müssen und zeigen, was sie alles können und denken und wissen. Jesus ließ sie zuschauen bei dem, was er im Namen Gottes tat, und dann sandte er sie aus, genau das Gleiche zu tun. Genau das Gleiche zu tun. Er traute ihnen was zu und manchmal überforderte er sie auch. Und das nicht selten. Sie sollten an ihre Grenzen kommen, damit seine Macht und Gottes Macht umso deutlicher sichtbar wurde. Sie sollten lernen, sich nicht auf ihre eigenen Fähigkeiten zu verlassen, sondern auf die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Und er machte es ihnen vor. Er lebte es vor. Und jetzt geht's los, dachten sie. Jesus richtet ein Reich auf, in dem Gott herrscht, in dem es keine Unterdrückung mehr gibt, keine Ungerechtigkeit, in dem alle einander dienen und füreinander da sind, in dem alle Krankheiten besiegt werden und sogar dämonische Mächte fliehen müssen. Ein Leben in innerer und äußerer Freiheit, ein Leben mit göttlicher Qualität. Jetzt geht's los. Dann wurde Jesus ermordet. Aber er stand wieder auf von den Toten. Aber jetzt geht's los. Der Tod ist besiegt. Jetzt kann doch nichts mehr Jesus aufhalten. Wann geht's los, Jesus? Das war ihre Sehnsucht. Jesus, weiter so. Wir wollen in einer Situation leben, in der du herrschst, weil da wird alles gut. Und Jesus wollten sie folgen, überall hin, denn wo Jesus eben hinkam, wurden zerstörte Beziehungen geheilt, Menschen von der Liebe Gottes berührt und aufgerichtet, Kranke geheilt, Ungerechtigkeit aufgedeckt, neues Leben ermöglicht, das Leben wurde lebenswert. Aber ich muss jetzt zum Vater gehen, sagt Jesus. Und keine Angst, ich komme wieder. Okay, Jesus, wann kommst du wieder? Wann geht all dieses Gute weiter? Die Antwort Jesu muss enttäuschend gewesen sein. Das steht euch nicht zu, das zu wissen. Das weiß allein der Vater im Himmel. Kein genaues Datum, nur ein Versprechen, dass er kommen wird. Und dann gibt Jesus seinen Jüngern einen Auftrag. Sie sollten eben nicht nur auf dem Sofa sitzen, fromme Lieder singen, beten, fein miteinander essen und sich unterhalten und warten, bis Jesus wiederkommt, bis er endlich da ist. Sie sollen sein Werk weiterführen. Verkündigen und vorleben, dass ein direkter und persönlicher Kontakt mit dem Schöpfer dieser Welt möglich ist. Verkündigen und vorleben, dass jeder so eine enge Beziehung zum Vater im Himmel haben kann, wie Jesus mit ihm eine Beziehung hatte. Weil es Vergebung gibt, weil Gottes Friede und seine Liebe in unser Leben einzieht durch ihn und durch seinen Geist. Es geht nicht nur um ein Ticket in den Himmel. Es geht um eine Hinwendung zu Jesus und zu seinem Lebensstil. Es geht darum, dass unser Leben neu wird, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Es geht darum, dass Beziehungen heilen, wenn wir selbst heil werden. Wir können lernen zu vergeben, weil Gott uns in und durch Jesus vergeben hat. Wir müssen nicht mehr für unser Recht und unsere Ideen kämpfen. Wir müssen auch nicht mehr selbst Rache üben, also selbst für Gerechtigkeit sorgen. Denn Jesus als gerechter Richter kämpft für uns. Und weil er für uns sorgt, sollen wir uns auch lernen, nicht mehr zu sorgen. Eine häufige Aufforderung in der ganzen Bibel und eins der größten Herausforderungen, die Jesus uns stellt. Und wir sollen nicht mehr sorgen, nicht weil uns alles egal ist, sondern weil Jesus für uns sorgt. Es geht nicht einfach nur um Bekehrung. Das ist eine Verkürzung des Evangeliums. Es geht darum, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. Es geht darum, dass Jesus uns, durch uns in derselben Weise handeln möchte, wie er selbst in Israel gehandelt hat. Es geht darum, dass er durch uns sein Reich aufrichten will, auch wenn er selbst nicht mehr sichtbar ist unter uns. Und das nicht in Vollendung, das wird erst geschehen, wenn er wiederkommt. Das geschieht natürlich nur bruchstückhaft. Aber in diesem Bruchstückhaften soll ein Geschmack des Himmels entstehen auf dieser Erde. Und dieser Himmel soll für unsere Umwelt sichtbar und erlebbar werden. An dem, was uns mitten in großen Herausforderungen Halt und Hoffnung gibt. An der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. An den Wundern, die unter uns geschehen, wenn wir unter der Führung des Heiligen Geistes beten. Der Himmel ist unsere Sehnsucht. Diese Sehnsucht kann aber nur in uns und anderen entstehen, wenn wir ein Stück Himmel jetzt schon erleben. Stückchenweise. Wenn der Himmel in unsere Welt hineinleuchtet wie Sonnenstrahlen durch eine dunkle Wolkendecke. Wenn wir Abendmahl feiern, dann hat das auch mit der Vorfreude zu tun, was auf uns zukommt. Jesus kommt wieder. Und mit ihm wird alles, was Menschen und Umwelt vernichtet, weggeräumt. Und alles wird neu. Im Abendmahl feiern wir auch, dass Jesus schon jetzt durch seinen Geist in uns und unter uns wirkt. Er wartet das, wenn wir jetzt gleich Abendmahl feiern. Amen.